So gut. Und das richtige Motto, das wir jetzt gesungen haben: Ich erhebe dich, o Herr. Möge das über dem Gottesdienst stehen, auch über dieser Predigt heute. Von Herzen den Wunsch, Gott zu erheben. Hat mich gerade ein bisschen einen heiligen Moment gedacht. Wir fahren weiter im Hebräerbrief. Letzten Sonntag sind wir gestartet. Milena Schelemba hat die ersten zwei Kapitel predigt vom Hebräerbrief. Wir haben dort auch vom Einstieg her mitbekommen, vom ganzen Hintergrund her, Hebräerbrief an jüdische Christen geschrieben, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und ich denke, so eine erste Faszination ist vorbeigegangen und neu sind wieder Fragen im Raum gestanden: Mose und Jesus. Tradition und Jesus, unser bisheriger Glauben und Jesus. Und wenn man die Evangelien liest, dann begegnet man dem etwa mal, dass Leute zu Jesus gekommen sind und gesagt haben: Der Mose hat gesagt, was meinst du dazu? Jesus selber hat den Mose zitiert. Man könnte sagen, der Mose war so wie die Instanz im Judentum. Das war, wie wenn Gott redet, wenn der Mose redet. Und jetzt ist die Frage, wie müssen wir Jesus hier einordnen? Das ist ein bisschen der Hintergrund vom Hebräerbrief, wo wir heute weiterfahren, Kapitel 3 und 4. Uns erwarten zwei sehr herausfordernde Kapitel. Ich kann nur empfehlen, lesen das einmal, den Abschnitt, wo wir predigen. Wir können da, weil wir so grosse Zusammenhänge bringen, nicht auf alles eingehen. Kommt da etwas sehr Herausforderndes auf uns zu. Technik hat ein bisschen vorgesorgt. Sie hat mir gesagt, ich darf nichts will tun, sonst gehe ich das Mikrofon auseinander. Also ich tue mich zurückhalten. Meine Erwartung ist an Heiligen Geist, dass er zu dir in dein Herz redet. Und ich glaube, dass er dich heute Morgen will herausfordern. Willst du das auch? Willst du dein Herz heben heute, dass der Heilige Geist reinreden kann, konfrontieren und herausfordern? Du entscheidest. Ist ganz an dir. Ich werde zeigen, um was es so heute geht. Ganz kurz der Ablauf von dieser Predigt. Zuerst die Frage: Wie gross ist eigentlich Jesus? Wie gross ist er? Das Thema, das die hebräischen Christen dort beschäftigen, mit uns auch heute. Denn die Frage: Kann ein Christ eigentlich noch verloren gehen? Und der dritte Punkt: Wir haben einen Priester, wir haben einen hohen Priester. Das ist der Weg, den wir heute zurücklegen miteinander. Und wir steigen gerade ein mit den ersten Versen. Darum, heilige Brüder und Schwestern, die ihr an der himmlischen Berufung teilhabt, richtet euren Sinn auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der wie auch Mose in Gottes Haus dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, so wie der ein Haus erbaut, größere Ehre hat als das Haus selbst. Wenn jetzt jemand da ist, der findet, er fühle sich nicht so heilig, heilige Brüder und Schwestern, damit ist gemeint, du gehörst zu Gott. Mit dieser Anrede sind all die angesprochen, die wissen, sie gehören zu Gott. Das sind Heilige. Die sind geheiligt für Gott, für ihn ausgesondert. Das steht hinter dem Begriff. Und Jesus ist der Gesandte Gottes, der Apostel. Er ist auch der hohe Priester für uns. Da kommen wir später noch drauf. Er ist der, wo das Haus baut und darum grösser ist als das Haus selber. Und wer ist das Haus? Das Haus sind wir. Das Haus ist die Gemeinde Jesu. Das ist etwas, was der Hebräerbrief auch in späteren Versen sagt. Ihr seid das Haus. Im Vers 6 kommt das vor. Das Haus Gottes, das sind ihr. Liebe hebräische Christen, liebe Schweizer Christen. Das zum Vornherein aus. Wir sind die, die teilhaben an einer himmlischen Berufung. Was heisst da? Teilhaben an einer himmlischen Berufung. Das ist mehr jedenfalls als teilhaben an einer vergängliche Karriere. Das ist viel mehr als sportlicher Erfolg. Das ist mehr als Selbstverwirklichung. Das bedeutet, du hast Teil an der Ewigkeit, an einer ewigen Hoffnung. Du bist berufen, an dem teilzuhaben. Du bist berufen, ein Erbe zu sein von der himmlischen Herrlichkeit, der Epheserbrief. Der ganze Himmel erbst du. Gottes Herrlichkeit, da für dich. Du bist mit der himmlischen Berufung ein Botschafter Gottes. Der Botschafter vom Höchsten aller Könige. Du bist damit ein Glied am Leib Jesu. Heilig. Ausgesondert. Das ist deine Berufung. Für das lebst du. Das ist deine Bestimmung. Für das bist du erlöst, teuer freigekauft. Das ist alles in dem Inn. Und jetzt sagt der Verfasser vom Hebräerbrief, jetzt schauen wir auf Jesus. Als die schauen wir auf ihn, wie gross ist er eigentlich? Er sagt, er ist grösser als der Mose und da möchte ich mit euch kurz durchgehen. Was heisst da, grösser als der Mose? Ich habe schon gesagt, der Mose war wie die Stimme Gottes im Volk Israel. Und da steht, er ist aber grösser. Der Mose war der Befreier von Israel. Er hat sie aus Ägypten, aus der Versklavung herausgeführt. Der Paulus sagt, er ist grösser. Er ist der Erlöser von allen Menschen, Jesus. Nicht nur vom Volk Israel dazumal. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist so viel grösser. Für jeden Mensch der Befreier, der Erlöser. Der Mose, durch ihn ist Israel zur Nation geworden. Der Moment, wo sie raus sind aus Ägypten, sind sie das Volk Gottes geworden, Volk Israel. Er ist wie der Gründer davon. Wer ist Jesus im Vergleich? Er ist der Gründer von Gottes weltweitem Volk. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Gottes neues Volk. Er, das ist entstanden, das ist gegründet durch Jesus. Der Mose ist der Verfasser der Tora. Tora, die fünf Bücher Mose, für die Sadduzäer war das die Bibel. Das war der Teil, den sie anerkannt haben, das ist Wort Gottes. Die 5 Bücher Mose. Wer ist Jesus? Er ist das Wort Gottes. Er hat nicht das Wort Gottes übermittelt wie Mose. Er ist es selber. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1,14. Der Mose ist der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Wer ist Jesus? Er ist der Vermittler zwischen Gott und der ganzen Welt. Nicht nur am Volk Israel. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. 2. Korinther 5. Wir gehen weiter. Der Mose hat als Einziger Gott begegnen. Das war sein Vorrecht in der Stiftshütte. Man hat ihm es nachher angesehen. Jesus, wer ist er? In ihm begegnet Gott allen Menschen. Kommt alle her zu mir, sagt Jesus. Er sagt es nicht einfach zu einem Volk. Er sagt es zu jedem Mensch. Kommt alle her zu mir. Der Mose ist Fürbitter für das Volk. Er steht ein für das Volk Israel. Und Jesus ist Fürbitter für alle Menschen. Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist Fürbitter für die Menschen sogar, die von ihm nichts wissen wollen. Für die steht er ein. Und für dich und mich. Der Mose ist Wundertäter. Was der für Zeichen gemacht hat, da konnte niemand mehr mithalten, kein Magier mehr. Übernatürlich, sagt er hier im Auftrag Gottes. Wer ist Jesus? Er ist mehr als ein Wundertäter. Er ist allmächtig. Jesus hat gesagt, Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Johannes, das ist mein Markenzeichen. Das beschreibt, wer ich bin. Und dann heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, die nicht in der Bibel stehen. Noch viel mehr. Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus ist mehr als ein Wundertäter. Jesus ist allmächtig. Er hat die ganze Macht, ist ihm gegeben, was es überhaupt gibt. Der Mose ist Gottes Gesandte. Im Auftrag Gottes hat er das Volk geführt. Gott, Jesus ist mehr als ein Gesandter, er ist Gottes Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Mose ist schließlich Vermittler vom Gesetz, vom ersten Bund. Wer ist Jesus? Er ist der Erfüller vom Gesetz. Er hat es nicht einfach gebracht, er hat es erfüllt. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt. Im Römer 10 steht da. Und Mose ist Vermittler vom ersten Bund. Jesus ist vom Vermittler vom besseren Bund, vom neuen Bund. Hebräer 8, Vers 6. Jesus ist alles. Und ich weiss nicht, wo ihr die Grösse von Jesus festmacht. Etwas, was mir sehr hilft, ist die Schöpfung. Zum Beispiel, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und denke, das hat Jesus, das Wort Gottes, hat gesprochen und das ist geworden. Das ist Gott. Das sind die Momente in der Natur, wo ich in Staunen komme, aber auch wenn ich das Wort Gottes lese. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist der Eckstein, der alles darauf aufbaut. Er ist Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, er ist alles. Jesus ist grösser. Und meine Frage an dich ist, wie gross ist Jesus in deinem Leben? Ich habe kürzlich eine Reportage gesehen von einer Familie, die hat 2 Jahre lang ist die mit dem Camper unterwegs gewesen, von Alaska bis auf die Spitze von Südamerika. Und die hatten im Camper so eine Marke gehabt, an einer Kastentür für ihre Kinder, wo sie gesehen haben, wo wir losgefahren sind, sind so gross gewesen, jetzt sind so gross, jetzt sind so gross. Und das ist mir wieder zu Sinn gekommen. Johannes der Täufer hat gesagt, er muss immer grösser werden, ich dagegen immer geringer. Jesus muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wenn du so Marken machst, an deiner Kastentür, wie gross war Jesus vor 10 Jahren in deinem Leben, wie gross ist er heute? Wie gross war er vor einem Jahr, wie gross ist er heute? Wächst Jesus bei dir? Wird er immer grösser und du kleiner? Oder, und das war vielleicht das Problem der Hebräer hier, dass in diese Richtung gegangen ist. Im Alltag. Alles andere ist immer grösser geworden und Jesus immer kleiner. Wie schnell ist das passiert? Du hast einen Anfang mit Jesus, neu bekehrt. Er ist der Grösste für dich. Das liegt schon Jahre zurück und es ist so gewöhnlich geworden. Er muss grösser werden, ich kleiner. Frage zum Mitnehmen, wie gross ist Jesus in deinem Leben? Möchte er noch wachsen? Möchte er grösser werden? Ich lade dich mit dieser Frage und gehe zur nächsten. Kann ein Christ verloren gehen? Ja, wir lesen hier im Hebräerbrief, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Gehen der Vers weiter, oder ein Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 1. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Ich weiß nicht, aber der Bibelvers ist, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Wann haben wir so etwas letztes Mal gehört? Dürfen wir das noch predigen heute? Mit Furcht und Zittern. Weil einige von uns, die da sind, das Ziel nicht werden erreichen. Kann ein Christ verloren gehen? Von Gott her ist es ganz klar. Nein. Nein, kann man nicht. Johannes 10, Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Von Gott her ganz klar, ein Christ kann nicht verloren gehen. Wie bringen wir das in Einklang mit dem Hebräerbrief? Ich glaube, vom Mensch her ist es eben nicht klar. Achtet auf den Vers, auf den Vers, den ich vorher zitiert habe. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Der Hebräerbrief warnt davor, Gottes Stimme zu hören und nicht zu gehorchen. Also ein Schaf sein, wo die Stimme Gottes hört, wo die Stimme kennt, aber nicht macht, was die Stimme sagt. Da ist der Brief so etwas von unverblümt, dass er sagt, die werden nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Die kommen den Zorn Gottes zu spüren über. Oder ein Vers oder ein Abschnitt, wo ich immer ein bisschen mir heiß und kalten Rücken abgeht, ist Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen. Krass, das sagt Jesus. Der Jesus, den wir vorher gesehen haben, wie gross er ist, der sagt das. Schaut, es geht nicht darum, was wir für grossartige Verdienste im Reich Gottes haben, was wir dort alles geleistet haben. Wir können nur so vollmächtig sein und Menschen beeindrucken mit dem, was wir tun. Es geht nicht um das. Es geht nicht um das, was wir alles in der Gemeinde geleistet haben, nicht um Mühe, die ich als Pastor oder wir als Gemeindeleitung auf uns nehmen. Es geht gar nicht um das. Mit dem kannst du Gott nicht beeindrucken. Kein Thema bei ihm. Sondern seine Frage ist, sind wir Leute, die auf Gottes Wort hören und das auch tun? Das ist das, wo Jesus drauf schaut. Und der Hebräerbrief sagt, schau, das sind Israeliten haben erlebt, wie sie durch Wunder erlöst, befreit worden sind aus Ägypten. Die haben mich erlebt und haben nicht gemacht, was ich gesagt habe. Sind auf der Strecke geblieben. Man kann mit Gott unterwegs sein, man kann Gott erleben. Und an den Punkt kommen, wo man sagt, nein, ich mache es nicht. Ich habe auch hier Fragen an uns. Vielleicht zuerst an uns Leiter. Pastor, Gemeindeleiter. Sind wir als Leiter parat, auf Gott zu hören? Und zu machen, was wir hören? Oder lassen wir darüber abstimmen? An der Gemeindeversammlung, ob man es machen will oder nicht. Ist noch schwierig, oder? Das ist eine Frage, die mich manchmal beschäftigt. Wenn wir sehen, was Gott tun möchte, Wir haben gebetet darüber, man ist sich eins geworden. Und dann stimmen wir ab darüber, ob wir es machen oder nicht. Eine Frage an uns als Gemeinde, Gemeindeglieder. Sind wir parat, den Leiter, den Gott eingesetzt hat, zu folgen? Selbst wenn das heisst, jetzt gehen wir durch die Wüste. Jetzt verlieren wir Privilegien, jetzt wird es schwierig, jetzt riskieren wir ganz viel. Was wäre passiert vor dem Roten Meer, wenn der Mose eine Volksabstimmung einberufen hat? Was wäre denn passiert? Ja, ich möchte euch ganz kurz ein bisschen austauschen lassen darüber. Wie gehen wir mit dem um? An den Gemeindeversammlungen und so, oder? Wie machen wir das? Ist das richtig abzustimmen oder ist es richtig, wenn die Gemeindeleitung einfach bestimmt, weil sie haben ja auf Gott gelassen? Tun wir mal über das austauschen, was ihr da dazu denkt. Wie können wir da in dem Sinn unterwegs sein, wie es Gott denkt hat? Kleiner Moment, hole ich den wieder zurück. Es wird schon ein bisschen ruhiger wieder. Andere sind noch am Austauschen. Haben es vielleicht noch nicht so. Sie können einigen auf etwas. Mich würde noch interessieren, was so ein bisschen Gedanken sind da dazu. Gibt es einzelne Stimmen, die es wagen, kurz so ein bisschen eine Meinung, einen Gedanken zu sagen? Genau. Dort ist durchaus, darum sage ich, es hat dort Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt kommt es nicht gut, wir wollen zurück auf Ägypten. Darum sage ich, wenn dort der Mose eine Abstimmung einberufen hat, wäre es vermutlich in die verkehrte Richtung weitergegangen. Also, das würde heissen, man sollte nicht abstimmen. Ja, genau. Grosses Vertrauen. Das Problem ist, dass dann vielleicht der Andi davor steht und nicht der Mose, oder? Am Mose könnten wir ja das schon, aber oder am Rolf, nein, also. Genau. Ich finde, Rosmarie hat vorher etwas sagen wollen.
Ja, ich denke, es ist
aber
ein Unterschied als
im Neuen Testament. Das ist ein gutes Argument, da sage ich nachher noch etwas dazu, da haben wir auch überlegt, genau. Wer ist als nächstes? Jonas, und dann können wir da führen.
Ich denke, es hat keinen Weg gehabt, weil Gott auch den Weg dann frei macht, wo du mal gehst.
Ja, da würde ich sagen, im Nachhinein sind wir meistens alle schlauer. Aber da haben sie ja dort, wo das hergekommen ist und so, und Hilfe und was machen wir jetzt? Noch nicht gewusst, was... Da ist erst herausgekommen, als der Mose auf Gott gelassen hat und gehandelt hat. Und nicht gefragt hat, Gott hat mir jetzt da gesagt, was meinen wir, sollen wir es machen? Wer ist dafür, wer dagegen? Genau, jetzt da vorne noch.
Wenn ich das so toll finde, ob schon sich dann macht.
Das ist ein interessanter Punkt, oder? Wenn jemand dann bestimmt, dann ist er dann aber auch schuld. Da hat der Mose auch erlebt, oder? Und vielleicht ist das manchmal auch ein Punkt, warum wir manchmal lieber sagen, komm, wir stimmen ab, dann sind wir alle schuld. Also ich weiss das einfach von mir, dass mir als Leiter manchmal auch der Mut fehlt. Und ich nicht gerne der bin, der nachher der Löli ist, oder? Genau. Ich möchte etwas noch sagen zum Heiligen Geist, weil da haben wir schon auch überlegt, ist nicht die Situation ganz eine andere? Ja und nein. Ist denn garantiert, dass wenn ich den Heiligen Geist habe, dass ich immer auch auf ihn höre und mache, das ist ja gerade das Thema vom Hebräerbrief. Das ist gerade das Problem. Dass wir eben oft zwar das alles hätten, aber das nicht machen. weil es da nicht passt. Oder wir es nicht verstehen, oder weil die Angst grösser ist vor dem Glaubensschritt, den Gott verlangt von uns, und so weiter. Ich meine, ein Jona, der hat Gott gehört reden. Er ist ja gerade aufgekumpelt und hat das gemacht, oder? Oder ein Hananias und Sapphira, die haben zur Gemeinde gehört. Ich gehe davon aus, die haben den Heiligen Geist gehabt. Darum hat Petrus gesagt, die haben Gott betrogen. Die haben ihn gehört und haben das Gegenteil gemacht. Tod. Also, das sind Dimensionen, oder? Ich denke aber, dass wir als Gemeindeleitung eben auch manchmal im Hören auf Gott angewiesen ist, auf Geschwister, die auch mithören. Und wo wir vor einer Gemeindeversammlung kommen und sagen, so, wir haben den Eindruck, das haben wir gehört. Hört auch mit. Bestätigt ihr das oder sagt ihr nein? Oder vor dem gelobten Land war ja auch eine Art eine Abstimmung. Oder? Die sind da gekommen und haben präsentiert, dass die Früchte vom Land. Und nachher hat das Volk gesagt, nein. Nein, der Mose und der Aaron, die sind sich klar. Und der Josua, Kaleb auch noch, die sind sich im Klaren gewesen, was Gott will. Die hätten können sagen, wir haben Gott gehört reden. Sag, aber dort hat es eine Art Abstimmung gegeben. Und das hat bedeutet, dass auch ein Mose, dass auch ein Kaleb und dass die alle nochmal 40 Jahre gereist sind und die sind nicht in die Ruhe Gottes gekommen. Die haben aber Gott 40 Jahre lang schon erlebt. Und darum bin ich bei der dritten Frage, ich habe uns Leiter gefragt, bist du bereit zu hören und zu tun? Sind wir als Gemeinde bereit zu hören und zu tun? Aber jetzt merken wir, das geht nur, wenn ich selber ganz persönlich bereit bin zu hören und zu tun. Sonst werden wir Abstimmungen machen und das Gegenteil machen von dem, was Gott will. Weil wir nicht wollen. Jahre später sieht man das manchmal und schaut zurück und sagt, schau, dort sind wir als Gemeinde. Haben wir diesen Schritt nicht gemacht, den wir hätten sollen machen. Und heute merken wir es. Da gibt es manchmal, oder? Und darum frage an uns alle, an dich und mich. Bist du parat, in allem zuerst Gott zu fragen nach seinem Willen? Und ich meine jetzt nicht, wenn du den Kleiderkasten aufmachst, was soll ich heute anlegen? Sondern in dieser Grundhaltung unterwegs zu sein, hörend. Parat, wenn Gott redet in deinen Alltag. Bist du parat, alles, was du hast, auf offenen Händen zu tragen? Dich von ihm auf einen Weg rufen zu lassen, der vielleicht völlig anders ist, als du gedacht hast. Wo dich überfordert. Wo Gott brauchst dazu, und sonst kommt es nicht gut. Bist du parat dazu? Sicherheiten aufzugeben, Privilegien aufzugeben. Oder verschliessest dein Herz, wenn er redet. Gibt es Situationen in deinem Leben, die vielleicht schon zurückliegt, wo dir bewusst ist, dort hat Gott geredet und ich habe mein Herz verschlossen, ich habe es nicht gemacht. Ich kenne so Leute. Und schaut, darum bin ich so froh, dass der Hebräerbrief einerseits sehr wohl herausfordert und Klartext redet, aber andererseits auch Evangelium ist. Und das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Wir haben einen Priester. Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Und das ist Evangelium, das noch nicht verloren ist. Auch wenn du irgendwo nicht gemacht hast, was er gesagt hat. Weil noch die Zeit der Gnade ist, weil das Opfer vom hohen Priester noch gilt für dich. Schaut, wo habe ich, der Rolf, nicht überall schon als Leiter versagt, weil ich Menschenfurcht hatte? Wo habe ich mich damals noch als Gemeindeglied auch schon quergestellt, weil mir irgendeine Veränderung einfach nicht gepasst hat? Wo habe ich nicht gemacht, was Gott von mir wollte, weil ich Angst hatte oder gedacht habe, ich wüsste es eh besser. Ich rede hier nicht von oben runter. Wie viel grösser möchte Jesus in meinem Leben noch werden? Wie viel grösser? Und jetzt darf ich zu dem Thron kommen von ihm. Zum hohen Priester. Zu dem, der mich versteht, in meinem Versagen. Zu dem, der als Einziger mir vergeben kann. Und ich darf einen Neuanfang machen heute am Morgen. Als ich realisiert habe, Jesus ist zu klein in meinem Alltag. Jesus ist am Rand. Ich bin wieder auf dem Thron. Ich darf ihm mein Leben geben, wenn ich es noch nicht gemacht habe, heute Morgen. Und ich frage dich, wo hat Gott dich ganz persönlich jetzt angesprochen? Wo hat der Heilige Geist dir etwas aufdeckt und gesagt? Und ich gehe davon aus, dass er am Sonntagmorgen den Heiligen Geist zu uns redet. Wenn unsere Herzen offen sind. Und merkst, jetzt wird es gerade schon konkret. Wo hast du ihn jetzt gehört reden? Was ist jetzt dran? Du musst noch einmal umkehren? Du darfst noch einmal anfangen? Ist Vergebung in Anspruch nehmen dran? Was veränderst du mit Gottes Hilfe? An deinem Handeln, an deinem Reden, an deinem Denken? Ich werde jetzt beten und wenn du das Gebet willst, im Stillen einfach mitbeten, bist du eingeladen dazu. Ich werde beten um einen Neuanfang. Ich werde beten um eine neue Grösse von Jesus in deinem Leben, in meinem Leben. Und du darfst einfach mitbeten. Und ich empfehle dir, wenn du merkst, es ist heute Morgen ein Neuanfang dran und ich mache den. Red doch mit jemandem nachher darüber. Du das eben kennen, du das bezeugen mit jemandem, wo du das Vertrauen hast. Mach das fest. Weil es einfach ganz eine andere Auswirkung hat, wenn es draußen einfach dann wieder läuft, die Woche durch. Oder? Ich bete. Herr, du hast heute zu uns gesagt, dass wir Furcht und Zittern sollen haben, weil nicht alle das Ziel werden erreichen, das da sind. Nicht alle in den Frieden werden eingehen. Du hast uns aber auch zugesprochen, dass du der hohe Priester bist, der uns versteht, der uns annimmt und vergibt und einen Neuanfang ermöglicht. Ich danke dir, dass du Klartext redest in unser Leben hinein. Ich danke dir aber auch, dass du uns nicht damit einfach wegstoßest, sondern einlatsch und die Hand hinhebst. Herr, du siehst, wie klein du wieder geworden bist in der letzten Zeit in meinem Leben, wie vieles viel wichtiger geworden ist. Und so möchte ich mit dem Johannes sagen, du musst grösser werden, ich kleiner. Bitte tu du das in meinem Leben. Ich bitte dich darum. Und du siehst, wo ich oftmals nicht parat war, nur schon zu hören. Und dort, wo ich gehört und gehört habe, habe ich es zu viel mal nicht gemacht. Bitte vergib mir. Ich möchte heute neu anfangen. Neu anfangen mit dir, Jesus. Auf dich hören und tun, was du sagst. Dir gehorsam sein. Auch dort, wo es einen hohen Preis hat. Hilf mir, dass ich dort nicht zurückschrecke. Du, Herr, nimmst das ernst, was ich jetzt gebetet habe. Ich danke dir dafür. Amen.